Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Julian Hein und Jan Schrowanek.
Genau, also meiner Erfahrung nach tatsächlich ist das Thema API-Management von Anfang an mitzudenken. Ja. Ich hatte viele Projekte begleitet, wo die Teams losgelaufen sind. Sie hatten tolle Ideen, was umgesetzt werden soll, wie das Frontend und das Ergebnis aussehen soll. Sie hatten auch eine Idee, welche Daten sie dafür benötigen. Und im Projekt hat man dann festgestellt, okay, wir haben verschiedene Interpretationen. Was bedeuten diese Daten? Wer hat jetzt die richtigen Daten? Wer hat Recht und wer hat Unrecht? Und das Thema von Anfang an mitzudenken, ist für mich entscheidend, um dort wirklich erfolgreich zu sein.
Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zu dritt uns mit einem wirklich wichtigen Thema beschäftigen, und zwar warum KI-Projekte scheitern und was APIs damit zu tun haben. Ich begrüße Julian von Salesforce hier bei uns am Tisch, Jan von Adesso. Und vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor und wir starten dann.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Mein Name ist Julian Hein. Ich bin seit 2019 mit der öffentlichen Verwaltung beschäftigt, betreue die Verwaltung im Bereich KI und Daten jetzt für Salesforce und unterstütze die Behörden dabei, ihre Daten besser zu managen und für die KI-Zukunft verfügbar zu machen.
Cool. Danke dir. Ja, und ich bin Jan, arbeite bei Adesso im zentralen Team für generative KI. Das Team gibt es jetzt so seit knapp 3 Jahren, also paar Monate nachdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist, haben wir uns gedacht, boah, das ist ein wichtiges Thema, da kommt was auf uns zu, das ist für uns wichtig, für viele unserer Kunden wichtig. Und natürlich, das kommt immer mit vielen Herausforderungen, Chancen, je nachdem, welche Industrie man betrachtet. Und ich darf da eben alle Themen im weitesten Sinne mal betreuen, die generative KI im öffentlichen Sektor betreffen. Mach selber schon etwas länger Sachen mit KI, hat damals angefangen mit neuronalen Netzwerken, Machine Learning und jetzt natürlich seit November 2022 starker Fokus auf alles, was generative KI und große Sprachmodelle so können.
Ja, ich danke euch. Und mein Name ist Carolina Marquez. Ich bin Gründerin und CEO von Rethinking Places. Ich habe ein Unternehmen in den letzten 5 Jahren aufgebaut in hybrider Struktur. Wir arbeiten tagtäglich mit Agentic AI-Systemen. Darüber hinaus habe ich ein Buch über das Thema geschrieben, Mittelstand Reinvented. Was es denn genau bedeutet? Schnittstellen sind ein Riesenthema. Und ich bin Dozentin bei den Leaders of AI, wo wir uns genau mit diesen Layern und der Unternehmensstruktur der Zukunft beschäftigen. Von daher freue ich mich sehr, dass wir hier in dieser Runde zusammen sind und verschiedene Perspektiven auf dieses Thema geben. Julian, fangen wir an. Warum scheitern so viele KI-Projekte?
Ja, meiner Erfahrung nach ist eine der größten Herausforderungen bei KI-Projekten tatsächlich, den richtigen Mehrwert für das KI-System zu generieren. Ja, oftmals werden einfache KI-Projekte aufgesetzt. Es wird nicht vorher überlegt, was ist eigentlich das Ziel? Ja, was möchte man mit der KI eigentlich erreichen? Und welchen Mehrwert kann diese KI für mich denn generieren? Das ist einer der größten Probleme. Zweites großes Problem, das ich auch in der tagtäglichen Arbeit sehe, ist, dass viele Unternehmen und viele Behörden auf einem unglaublichen Datenschatz sitzen. Ja, es gibt sehr, sehr viele Datenbanken, sehr, sehr viele Verfahren, sehr viele alte Fachverfahren. Und um diese auch nutzbar zu machen und um KI in diese Verfahren zu bringen, bedarf es auch einfach einer guten Datengrundlage. Man muss verstehen, auf welche Daten kann man zugreifen, wie funktioniert das. Und dort scheitern ganz, ganz, ganz viele Unternehmen und Behörden, diesen Schritt zu machen. Und da sind wir dann auch beim Thema, warum KI-Projekte scheitern. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich das Thema Schnittstellen und APIs, da diese oftmals nicht vorliegen oder nicht in der notwendigen Art und Weise. Mhm. Und das ist für mich das größte Problem und einer der Hauptgründe, warum KI-Projekte scheitern.
Mhm. Ja, und ich glaube, was da nochmal ganz wichtig ist, was der Julian ja nicht jetzt gesagt hat, ist, dass es irgendwie was mit der Intelligenz oder der Fähigkeit von den Modellen zu tun hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Trugschluss, weil in den Medien redet man ja immer sehr viel über Benchmarks. Ne? Mhm. Oh, jetzt kommt ein neues Modell von OpenAI und das hat folgende Benchmarks, mhm, wieder Rekorde aufgestellt. Das neue Modell von Anthropic ist wieder 2 Prozentpunkte besser. Aber wenn man sich mal anguckt, was das für Benchmarks sind und was aber die realen Aufgaben in so einem KI-Projekt sind, dann ist das schon lange nicht mehr das Bottleneck. Ja? Sagen wir mal, ich mache ein KI-Projekt, ich will irgendwie teilautomatisiert Bauanträge verarbeiten. Ganz klassischer Automatisierungscase. Mhm. Dafür ist es relativ egal, ob mein KI-Modell jetzt in einer Mathe-Benchmark 96 oder 98 Prozentpunkte hat. Mhm. Die ganzen Themen, die Julian aufgezählt hat, das sind eigentlich die Themen, die wirklich zählen. Ne? Also das Modell ist nicht mehr das Bottleneck. Wir könnten jetzt schon sagen, wir stoppen einfach die komplette Entwicklung von neuen LLMs und nur die Modelle, die wir jetzt heute haben, würden schon für einen breiten, breiten Bereich von, würde ich sagen, Projekten absolut ausreichen. Also die Intelligenz der Modelle, da würde ich Julian 100% zustimmen, ist wirklich nicht mehr das Bottleneck, das wir haben.
Okay, schaffen wir mal ein bisschen mehr Kontext. Was verstehen wir denn überhaupt unter einem KI-Projekt?
Klassischerweise, ja, KI, wie wir es jetzt heute benennen und nutzen, ja, kam ja vor einigen Jahren mit ChatGPT stark auf. Ja, eine klassische Oberfläche, die man nutzen kann, um ja mit Dokumenten zu chatten, mhm, um Fragen zu stellen, einfache Antworten zu erhalten. Das ist das, was viele unter KI-Projekten verstehen. Für meine Art und Weise und auch wie wir das bei Salesforce verstehen, denken das ein Stück weit weiter. Also wirklich, es geht darum, Systeme intelligent zu vernetzen. KI, das ermöglicht, eigenständig Entscheidungen zu treffen und auch eigenständig Aktionen auszuführen. Ja, also nicht nur ja einfache Anwendungen, die es ermöglichen, ja Texte zusammenzufassen oder ja Textarbeit zu machen, sondern wirklich automatisierte Systeme, die auch den Kontext verstehen, in dem sie sich bewegen. Und das ist für mich ein KI-System.
Ja, würde ich zustimmen. Und es geht ja wirklich darum, wir wollen ja diese Projekte nicht als Selbstzweck machen, ne? Mhm. Nicht einfach nur, um ein schönes Projekt gemacht zu haben, sondern es geht ja wirklich darum, auch den Herausforderungen, die jetzt zum Beispiel gerade in der öffentlichen Verwaltung vorliegen, auf die muss es ja irgendwie einzahlen. Ne? Und wenn wir jetzt gucken, wir haben an diversen Stellen auf sowohl Bundes-, Kommunal-, aber auch Länderebene wirklich Ämter, die extrem überlastet sind, ne? Von der Last, die auf denen lastet. Wir haben den demografischen Wandel als langfristigen Trend. Und wenn wir da jetzt ein Projekt umsetzen wollen, um diese Leute so ein bisschen zu entlasten, denen zu helfen, die Arbeit, die die tagtäglich machen, so ein bisschen zu automatisieren, um denen einfach da zur Seite zu stehen, dann geht das mit einem Chatbot nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, das kommt so ein bisschen, ne, von ChatGPT. Das ist halt das Interface, was wir alle kennen, was dieses Thema halt auf die Bildfläche gebracht hat. Aber nicht für jedes Projekt ist ein Chat überhaupt das richtige Interface. Ja. Da kommen mehrere Komplikationen mit. Ich muss meine Leute schulen. Wie schreibe ich überhaupt ein richtiges Prompt? Ne, wir hatten so eine leichte Inflation. Ich glaube, 2023 war erstmal der erste Impuls immer, ich mache einen Chatbot. Mhm. Ne, und wir haben jetzt gelernt, dass das für viele Situationen gar nicht das richtige Interface ist. Ne, und genau wenn wir solche Herausforderungen angehen wollen, wie die automatisierte Auftragsverarbeitung, dann müssen wir eben diese Schnittstellen zu den Systemen schaffen, wo die Daten liegen, die wir für diese Verarbeitung brauchen. Und ich glaube auch da, wenn wir dann so ein System haben, was wirklich auf diese komplexen Daten zugreifen kann und was dann auch nennenswert Entlastung schaffen kann am Ende, das ist das, was, wo ich dann auch sagen würde, ja, das ist ein KI-Projekt.
Ja, was ich finde, was immer hilft, so um das bildlicher zu verstehen, ist, dass man sagt, okay, ein Chatbot kann im Prinzip ein Human-Centered Interface sein. Und dann haben wir verschiedene Layer drunter. Das sind Prozesse, das sind Systeme, die alle miteinander sprechen können. Und zwischendrin haben wir vielleicht auch Agentic AI Controller, die dort automatisiert Entscheidungen treffen. Das heißt, wir haben verlängerte Arme rein, Assistenten, die uns befähigen, über eine Schnittstelle dieses Human-Centered Interface reinzugehen. Und das macht schneller am Ende des Tages. Wenn AI nicht am Model scheitert, was ist denn dann in der Realität das eigentliche Bottleneck? Ich gehe jetzt einen Layer tiefer, noch einen Layer tiefer. Und in dem Zusammenhang haben wir so die Themen Datensilos, Datenqualität, Legacy-Systeme.
Ja, also ein Riesenthema gerade in der öffentlichen Verwaltung. Ja. Ja, also wir sind ein föderal aufgestelltes Land. Ja, jedes Bundesland, jede Stadt hat eigene IT-Systeme. Es gibt Fachverfahren, die jahrzehntelang gewachsen sind, teilweise noch mit Technologien aus den 90er Jahren. Und diese Systeme sind, haben ihre Berechtigung, die sollten auch weiterhin existieren, meiner Meinung nach, müssen aber stückweise modernisiert werden und gleichzeitig auch fit für die Zukunft gemacht werden und fit für KI-Projekte, wie sie eben beschrieben haben, gemacht werden. Und diesen Prozess müssen wir anstoßen und dort ist es einfach enorm wichtig, das Ganze über Schnittstellen zu lösen. Mhm. Es gibt ja auch die Beschlüsse des IT-Planungsrats mit AP First und genau das ist ein Thema, das wir angehen müssen und dort gibt es einen ganz großen Bedarf, einen ganz großen Hebel, das Ganze voranzubringen. Und dort gibt es einfach auch gute Lösungen, um das Ganze voranzubringen und dort die Schnittstellen für Systeme zu bauen, wenn es noch keine gibt, und auch Schnittstellen unter eine gewisse Governance und unter ein gewisses Management zu bringen, um einfach ja diesen Prozess, der einige Jahre dauern wird, anzustoßen und gleichzeitig nicht zu viel Zeit zu verlieren auf dem Weg ja zu diesen agentischen Systemen, die auch die Bürger und Bürgerinnen so ein Stück weit erwarten ja vom Staat, weil wir sind das ja auch alle so ein bisschen aus der Privatwirtschaft gewohnt. Wenn man irgendwie ja ein Problem hat mit dem Kundenservice, spricht man mit einem Chatbot und das funktioniert eigentlich ganz gut mittlerweile, ja. Und Ähnliches würde ich mir natürlich in der Verwaltung wünschen, aber da müssen wir eben die Brücke schlagen, ja, zu den veralteten Systemen, die jetzt noch vorliegen.
Das heißt, die eigentliche Frage ist, wie machen wir die bestehenden Systeme zukunftsfähig, oder?
Definitiv. Und das hängt ja auch stark mit der Komplexität dahinter zusammen. Und das wird oft bei den ersten Phasen dieser Projekte so ein bisschen unterschätzt, aus meiner Meinung nach. Weil wenn wir jetzt einfach mal wieder bei diesem einfachen Beispiel Bauantrag bleiben, das ist ja nicht, dass ich eine Datenbank habe, wo ich dann schnell meine Query hinschreibe, so, und das gebe ich an ein Sprachmodell, sondern das ist ja ein, und Bauantrag ist noch nicht mal mit Abstand noch nicht das Komplexeste, was es so gibt in der öffentlichen Verwaltung, ne? Aber ich muss verschiedene Sachen machen. Ich muss erstmal das Grundstück prüfen, das heißt, ich muss vielleicht auf ein GIS-System zugreifen, vielleicht steht ein Denkmal in der Ecke, da muss ich direkt wieder von der Denkmalschutzbehörde auf ein anderes Register zugreifen. Ich muss den Bebauungsplan prüfen, ich muss den Energienachweis prüfen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe komplexe Interaktion mit mehreren Systemen. Und gerade wenn das dann im Produktivbetrieb passieren soll, dann brauche ich spätestens Standardisierung. Und das ist, glaube ich, das, wo aus meiner Sicht eben diese Schnittstelle, diese API-Ebene extrem wichtig ist. Und die wird noch zunehmend wichtiger, wenn, wie du gesagt hast, wenn wir mehr noch in die Richtung Agentic AI gehen. Ja. Das heißt, ich habe ja nicht nur ich habe eine Datenbank, da ziehe ich mir jetzt Wissen raus, ne, quasi ein besseres Prompt am Ende an mein Sprachmodell zu schreiben, sondern das Ganze wird bidirektional. Ich nehme nicht nur Daten aus dem System raus, sondern ich erlaube diesen Agenten, damit ich eben noch mehr Entlastung generieren kann, erlaube ich denen jetzt auch, in das System reinzugehen, mit einem Schreibzugriff gegebenenfalls Sachen zu ändern, in ein Fachverfahren zu gehen und sagen, ich ändere den Status auf Antrag ist eingegangen oder ich formuliere bereits ein Schriftstück für den Kommunikationsverkehr. Und gerade da braucht man auf jeden Fall einfach Standardisierung, man braucht Governance und dafür sind halt APIs einfach eins der besten Werkzeuge, die wir haben.
Ja, ich würde sagen, es ist so ein Hebel, den man setzt, ne, Julian?
Genau, und gerade da, was du gesagt hast, das Bidirektionale, also nicht nur die Daten extrahieren und verarbeiten, sondern auch die Daten, wie gesagt, aus den Systemen rauszubekommen, sie im Prozess weiter zu nutzen, dann ja die neue Entscheidung, das Ergebnis dann auch wieder in die Systeme wieder reinzuschreiben. Ja, und das ist ein komplexes Umfeld, was dann auch immer mehr einfach durch agentische KI umgesetzt werden soll. Und wenn dann einfach kein Mensch mehr vom Computer sitzt, der vielleicht auch mal das eine oder andere seiner menschlichen Intelligenz nochmal überarbeiten kann, ist es besonders wichtig, einfach dort ein sauberes Management zu haben, eine saubere API-Governance, damit das Ganze auch wirklich ordentlich funktioniert und nicht ständig Fehler auswirft. Und in diesem Spannungsfeld sehe ich auch Schnittstellen und das ganze Thema als das richtige Werkzeug, das Ganze anzugehen.
Und jetzt gibt es einen ganz entscheidenden Punkt. Wie lösen wir denn genau in diesem Spannungsfeld zwischen technologischer Leadership, sagen wir es mal so, und digitaler Souveränität diese ganzen Themen? Wie lösen wir das?
Ist eine super, super komplexe Frage, aber ich glaube, sie ist super relevant. Wenn wir jetzt mal auf die verschiedenen Komponenten von so einem KI-System gucken, dann kommen die besten Technologien in den meisten Bereichen nicht aus Deutschland. Das ist erstmal ein Fakt, den man einfach akzeptieren muss. Mhm. Ne, und gleichzeitig will ich mich ja nicht quasi hemmen. Ich will ja trotzdem auf möglichst leistungsstarke Technologie zugreifen. Mhm. So, und ich glaube, das ist so ein so ein Widerspruch, mit dem man einfach umgehen muss. Ich glaube, das Thema wird sehr stark gesehen. Ne? Klar, die besten Modelle kommen aus Amerika oder im Open-Source-Bereich kommen auch viele aus China. Ich glaube, was da einfach wichtig ist, ist, dass man das Ganze nicht zu ideologisch oder dogmatisch betrachtet, sondern einfach einen ganz pragmatischen Zwischenweg findet. Ja, also sowohl, dass man auf der einen Seite sagt, wenn möglich, dann stärke ich vielleicht auch wirklich die lokale Wirtschaft, setze vielleicht auf lokale Angebote, Kooperation. Da gibt es ja auch wirklich einiges, was ich in den letzten Jahren getan hat, sowohl im Cloud-Bereich, ne, da kannst du auch, glaube ich, gleich nochmal echt einiges zu sagen. Ne, und gleichzeitig schränke ich mich aber nicht zu sehr ein. Und was da sehr, sehr wichtig ist, und ich empfinde das als sehr, sehr positives Signal, ist, dass wir da ja auch wirklich viele Entschlüsse jetzt unter anderem von dem IT-Planungsrat haben. Auf der einen Seite, ne, sowas wie API First, dass das auch wirklich als wichtiges Element gesehen wird. Und auf der anderen Seite auch in Richtung Standardisierung. Ne, also zum Beispiel der Deutschland-Stack, das war ja im IT-Planungsrat letzte Woche wieder ein großes Thema, dass wir für alle auf allen drei Ebenen, für alle Organisationen gewisse Standards etablieren, dass man weiß, wenn ich ein KI-System baue, dann kann ich zum Beispiel auf folgende Standards zurückgreifen. Es gibt folgende Standards für Integration, für Model Pipelines, für Monitoring und so weiter. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit und diese Sicherheit ist ja das Wichtigste. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du als Behörde so ein Projekt angehen willst, aber du weißt gar nicht, was das Umfeld ist. Du weißt gar nicht, auf was kann man genau zugreifen, und genau da helfen diese Richtungsweisungen, da helfen genau diese Beschlüsse und auch sowas wie der Deutschland-Stack, das finde ich wirklich eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Genau. Aber ich glaube, du kannst da auch nochmal einiges zu sagen. Ne?
Genau, also sehe ich ähnlich und wir setzen einfach stark auf Kooperation. Ja? Also wir arbeiten mit deutschen Unternehmen zusammen, mit deutschen Cloud-Anbietern, die es ermöglichen, dann auch diese modernen, neuesten Technologien, die technologisch auch einfach die Dinge ermöglichen, die alte Welt, ja, die Legacy-Systeme verbindet mit der neuen Welt, dann auch in einem Umfeld bereitzustellen, das digital souverän ist. Auch die Kooperation mit IT-Dienstleistern der Verwaltung, dass die auch das Thema mit begleiten und mitsteuern und dann auch ja die moderne Software auch in ihrer Verantwortung haben, ja, und den Behörden dann auch souverän zur Verfügung stellen. Also für uns ist das Thema ganz stark durch Kooperation ja mit europäischen Firmen geprägt, um das Ganze auch ja digital souverän ja einzuführen und nutzen zu können.
Und wenn jetzt im Prinzip Register modernisiert sind und die Dateninfrastruktur steht, ja, was ist denn dann der nächste logische Schritt?
Also ich glaube, wenn man diese Datenbasis hat, dann muss man, glaube ich, ganz systematisch gucken, wo kann ich die jetzt nutzen? Wie kann ich diese Mehrwerte, die dahinter stehen, wirklich heben? Ne, das ist ja auch eine der zentralen Fragen, die uns zum Beispiel auch bei Adesso logischerweise beschäftigt. Und ich glaube, das bietet einfach super viel Potenzial, auch einfach viele Sachen, die wir sowohl aus Unternehmenssicht, aber auch als Bürgersicht einfach inzwischen so als gegeben akzeptieren, nochmal zu hinterfragen. Ne? Wenn ich ein zentrales Register habe, wo alle meine Daten hinterlegt sind, das ermöglicht mir nochmal ganz andere, gerade der Automatisierung. Das ist super wichtig. Ich glaube, deswegen ist Registermodernisierung echt ein sehr, sehr wichtiges Projekt und ein großes Projekt. Das macht mich super, super hoffnungsvoll, eben in Kombination mit den ganzen Angeboten, die es auch ansonsten schon gibt, sowas wie die Keepis-Plattform. Ne, das gibt nochmal auch den Organisationen so eine Möglichkeit, da vielleicht auch standardisiert schon auf was aufzusetzen. Ne, man muss nicht überall an 15 Stellen das Gleiche aufbauen, sondern vielleicht so einen zentralen Anschlusspunkt da auch zu schaffen. Und ich glaube, als Bürger, ne, die meisten Bürger, Bürgerinnen, seien wir ehrlich, die werden sich für das Thema API nicht interessieren. Aber am Ende, wenn ich dann sehe, ah, okay, wenn ich jetzt meine Wohnungsummeldung mache, wenn ich einen Hund anmelden will, wenn ich einen Parkausweis für meine Kommune haben will. Und das geht plötzlich komplett automatisiert. Ich muss nicht mehr ins Amt gehen, weil eben alle Daten im Register hinterlegt sind. Es wird ein automatischer Abgleich gemacht. Das wird automatisch ausgestellt. Und ich habe das in meiner Aldi-Wallet im Handy irgendwann. Das ist doch super. Und ich glaube, das wird auch den Leuten wirklich helfen, mehr Zeit zurückzubekommen. Und am Ende ist es ja das, was wirklich zählt. Ne?
Ja. Das heißt, wir sprechen am Ende nicht mehr über KI, mehr KI-Tools an sich, sondern es geht darum, eigentlich versuchen, die bestehende Infrastruktur vernünftig mit einzubinden und aufs nächste Level zu heben, richtig?
Ja. Genau, also das sehe ich auch so. Und ich denke, es wird auch so ein Stück weit eine Konsolidierung geben in der Oberfläche, die Bürger und Bürgerinnen bedienen werden. Beispielsweise im Land Berlin, genau, ich wohne in Berlin, schaue für Anträge, die ich als Bürger stellen kann, gibt es hunderte von verschiedenen Online-Anträgen, die jetzt online sind. Aufgrund OZG kann ich alles online machen, aber es sind weiterhin hunderte von verschiedenen Anträgen, die ich ja quasi in Formularform online am Computer ausfüllen muss. Und ich denke, das Ganze wird sich eben konsolidieren, dass man eine einheitliche Oberfläche hat, mit der man interagieren kann, mit der man seine Probleme beschreiben kann. Man authentifiziert sich als Bürger und das System weiß dann, okay, das ist der Julian, der hat jetzt folgenden Bedarf und kann den ganz direkt beantworten. Und ich denke, das wird sich grundlegend verändern in der Art und Weise, wie wir als Bürger und Bürgerinnen generell mit der Verwaltung interagieren werden. Ja, und das Ganze ist eben gestützt zum Eingangsthema durch APIs, durch Schnittstellen, dass die Systeme im Hintergrund, die weiterhin auch so existieren sollten und nicht alle vereinheitlicht werden sollten, mit APIs gestützt verbunden sind und dort auch mit modernen API-Management-Plattformen miteinander verknüpft werden und gesteuert und die Agenten auch ein Stück weit im Hintergrund orchestriert werden. Und das ist das, wo wir uns hinentwickeln werden, meiner Meinung nach.
Ja, siehst du das auch so?
Ich sehe das auch so. Ich sehe es sogar, und da würde mich mal deine Meinung auch so ein bisschen zu interessieren, weil ich glaube, also was wir jetzt ja über die letzten Jahre viele mal gehört haben, ist so dieses alte Mantra, Garbage in, Garbage out. Ja. Kommt auch so ein bisschen aus dieser alten Machine Learning-Zeiten. Ich trainiere ein Modell. Ja. Wenn die Daten schlecht sind, auf denen ich mein Modell trainiere, macht das schlechte Predictions. Mhm. Jetzt über die letzten 2-3 Jahre, wo wir unsere klassischen RAG-Systeme gebaut haben, war es ähnlich. Ich werfe einen Prompt rein in ein Sprachmodell. Wenn das mit Quatschdaten passiert, dann wird es halluziniert. Und ich würde jetzt sagen, dass sich das tatsächlich ein bisschen ändert bzw. aufweicht. Weil wenn man mal so ein bisschen konsequent darüber nachdenkt, wenn ich jetzt einen Agenten habe und ich gebe dem Tools an die Hand, ne, weil es gibt ja diese Herausforderung in der Realität immer noch, ne, und ich gebe dem jetzt vielleicht Tools an die Hand, sodass der Agent selber diese Systeme navigieren kann, vielleicht Data Cleanup, Data Validation, solche Sachen machen kann, dann bin ich so ein bisschen der Überzeugung, dass dieses alte Garbage in, Garbage out weniger relevant wird in der Zukunft. Aber da würde mich mal interessieren, ob du da mitgehen würdest oder wie du es siehst.
Genau, also sehe ich ähnlich. Die modernen Plattformen, die es gibt, können das Ganze im Hintergrund auch einfach lösen, ja, haben dort Werkzeuge mit an Bord, die die Datenqualität in dem Prozess der Datenextraktion auch direkt mit Bedenken die Daten aufräumen, wie du es beschrieben hast, und dort dann auch wirklich das ein Stück weit auflösen, das Dilemma, ja, dass man mit schlechten Daten trotzdem arbeiten kann, weil die auf dem Prozess oder in den Plattformen dann auch entsprechend gemanagt und aufgeräumt werden. Also sehe ich ähnlich, wie du es beschrieben hast.
Ja. Was natürlich, wie gesagt, nicht heißt, dass es nicht Herausforderungen gibt.
Ne, aber die IT-Systeme, die Software wird immer besser, um das quasi automatisch zu bedienen und aufzulösen.
Ja. Ich glaube auch fest daran. Also ich sehe ja auch schon in einigen Projekten, wo die Hebel da angesetzt werden und was die ersten Ergebnisse machen. Also ich bin da voll bei euch. Also es ist eine Riesenchance. Gibt es so ein Projekt, was ihr gerade habt oder was ihr schon abgeschlossen habt, wo ihr sagt, da ist so ein Learning, das würdet ihr gerne teilen?
Genau, also meiner Erfahrung nach tatsächlich ist das Thema API-Management von Anfang an mitzudenken. Ja. Ich hatte viele Projekte begleitet, wo die Teams losgelaufen sind. Sie hatten tolle Ideen, was umgesetzt werden soll, wie das Frontend und das Ergebnis aussehen soll. Sie hatten auch eine Idee, welche Daten sie dafür benötigen. Und im Projekt hat man dann festgestellt, okay, wir haben verschiedene Interpretationen. Was bedeuten diese Daten? Wer hat jetzt die richtigen Daten? Wer hat Recht und wer hat Unrecht? Und das Thema von Anfang an mitzudenken, ist für mich entscheidend, um dort wirklich erfolgreich zu sein. Weil oftmals wird das Thema vernachlässigt. Man denkt sich nur seine schöne zukünftige Welt aus. Und wie man da hinkommt und wie man dieses Thema anbindet, das wird man schon auf dem Weg irgendwie rausfinden. Ja, das ist oftmals die Denke. Und meiner Erfahrung nach ist es wichtig, das von Anfang an schon mitzudenken und das auch mit professioneller, moderner Software und modernen Lösungen von Anfang an zu flankieren, weil dann wird dann auch das Ergebnis und die Qualität der Projekte besser. Und KI ist da aus meiner Sicht ein Stück weit ein Accelerator, der das Ganze noch extremer macht, ja, weil wir nicht mehr einen Menschen haben, der sich dann die Daten anschaut und sagt, okay, das ist vielleicht nicht ganz so richtig, sondern eine Maschine, und die kann das dann vielleicht nicht so hundertprozentig einordnen und arbeitet dann wirklich mit den schlechten Daten. Deswegen das Thema von Anfang an mitzudenken ist für mich enorm wichtig.
Auf jeden Fall. Was ich noch ergänzen würde, ist, ich glaube, man sollte auch von Anfang an, egal was jetzt der Scope von dem Projekt ist, eine Idee haben, was sind die Erfolgskriterien am Ende? Also wie sieht gut bei diesem Projekt konkret aus? Und das ist ganz besonders wichtig. Na, wir haben ja oft so diese Herangehensweise, ich habe eine Idee, ich skizziere das mal, ich mache meinen Piloten, einen Proof of Concept, und dann überlege ich, lohnt sich das jetzt in ein Produktivsystem zu überführen? Und was ich immer sehr, sehr schade finde, ist, wenn ich sehe, dass gerade in dieser Proof of Concept Stage nicht genau klar ist, wie sehen denn die Erfolgskriterien aus. Mhm. Ne, dann entwickelt man das mal über ein paar Wochen zusammen, man sagt, okay, das sieht jetzt ordentlich aus, machen wir es jetzt, und dann bleibt das so in so einem komischen Limbo-Stadium. Deswegen ist uns immer ganz besonders wichtig bei Adesso, dass wir von Anfang an wissen, wie sieht gut aus,
ja,
und wann können wir ganz genau sagen, okay, das lohnt sich jetzt weiterzuentwickeln. Mhm. Ich glaube, jedes Projekt sollte man immer mit dem Ziel verfolgen, das soll irgendwann mal ein Produktivsystem werden. Anders werden wir natürlich keine Effizienzgewinne erreichen. Ne? Durch einen Piloten hat noch niemand Geld gespart. Mhm. Das bindet erstmal nur Ressourcen. Und ich finde das immer schade, gerade in 2026, so die Zeit für Piloten ist vorbei. Wir müssen jetzt mit diesem System wirklich in die Produktivnutzung gehen. Und das kommt dann mit vielen Herausforderungen, Skalierbarkeit, Governance, Monitoring.
Genau.
Je mehr Freiheit ich diesen Agenten gebe, je autonomer die sind, desto sicherer muss ich sicherstellen, die Werkzeuge, die sie haben, die können nicht missbraucht werden. Ich bin gegen Injection Attacken geschützt und so weiter, ist alles klar. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, einfach von vornherein zu wissen, wo will ich hin, wie sieht gut aus, dass man dann auch direkt sagen kann, okay, jetzt lohnt es sich hier auch weiter dran zu entwickeln. Ne?
Ja, vor allem, wenn ich da noch ergänzen darf, vor allem das Thema Skalierbarkeit auch mitzudenken. Ja? In einem traditionellen Ansatz, wenn man ein Proof of Concept entwickelt, ja, macht man schnell mal eine Punkt-zu-Punkt-Integration, versucht da schnell das System anzubinden. Das kann man aber leider nicht skalieren. Ja, wenn man dann 10 weitere Systeme anbinden möchte, muss man jedes Mal wieder von vorne anfangen, und das von Anfang an auch mitzudenken in Richtung Skalierbarkeit ist für mich auch sehr, sehr wichtig, weil nur so können wir auch das Ganze in die Fläche bringen, ja, bei den vielen verschiedenen Systemen und Anfragen, die wir haben. Das ist enorm wichtig.
Mhm. Ja, wir haben eine Frage im Chat, und zwar: Können Tools wie MuleSoft auch herstellerunabhängig Agenten verwalten und orchestrieren? Julian, genau.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Frage für mich. In jedem Fall können Sie das. MuleSoft hat eine Lösung, die nennt sich MuleSoft Agent Fabric. Die ist genau dafür entwickelt worden, ja, herstellerübergreifend Agenten zu verwalten, zu orchestrieren und zu managen und dort das zu ermöglichen, ja, Eigenentwicklungen in Behörden, ja, als agentische Systeme unter die Fittiche zu nehmen, aber auch Agenten anderer Hersteller mit zu integrieren und mit zu managen über eine einheitliche Oberfläche und dort einfach die agentische oder das agentische Unternehmen, die agentische Behörde, wie sie in Zukunft vielleicht aussehen würde, zentral einheitlich zu managen.
Das ist auch übrigens, um mal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, das ist auch so ein bisschen, was mein persönliches Verständnis von Souveränität ist. Mhm. Ne? Also ich bin nicht an jemanden gebunden, ich bin nicht an ein zentrales System von Agenten gebunden. Ja, ich habe nicht nur die Modelle von einem Anbieter. Vielleicht setze ich auf jemanden, der vielleicht auch, ne, ein globales Unternehmen ist, aber ich habe immer selber die Kontrolle. Ich habe selber die Flexibilität zu sagen, ich wechsle jetzt auf ein anderes System, ich binde andere Systeme ein. Und solange ich selber die Kontrolle darüber habe und ich kann im Zweifelsfall wechseln, das ist sowas, ich auf jeden Fall unter digitaler Souveränität auch dann verstehe. Ne?
Und da sind wir auch wieder beim Thema Schnittstellen. Ja, wenn man das Ganze mit einer modernen API-Architektur aufgebaut hat, dann kann man sich auch schnell von einer Schnittstellenlösung wie jetzt MuleSoft auch wieder entfernen und man wechselt zu einem anderen Anbieter, ja, wenn es keinen Spaß mehr macht, mit uns zusammenzuarbeiten, weil man eben das modern über Schnittstellen gelöst hat und nicht monolithisch, wie es in der alten Welt ist.
Ja. Es gibt eine weitere Frage im Chat, und zwar: Gibt es Möglichkeiten, Tools von US-Herstellern trotzdem auf deutschen quasi souveränen Cloud-Lösungen zu betreiben?
Genau, unsere Lösungen, die wir jetzt im Bereich Datenmanagement anbieten, beispielsweise MuleSoft oder auch Tableau zur Analyse von Daten, können wir über beispielsweise Stackit zur Verfügung stellen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze wirklich als On-Premise-Lizenzen anzubieten. Das heißt, man kann das als IT-Dienstleister selbst installieren, selbst verwalten und dann auch wieder den Behörden zur Verfügung stellen. Also das ist alles möglich, und da haben wir eine große Flexibilität und entwickeln uns da auch immer weiter, weil das Thema immer wichtiger wird. Und da wird in Zukunft, glaube ich, auch noch mehr möglich sein.
Genau, das geht grundsätzlich bei vielen Tools inzwischen echt gut, auch besser, als man wahrscheinlich denken würde. Wir bauen da auch wirklich von den klassischen Hyperscalern über Private Cloud-Anbieter, über jemanden wie die Stackit oder wirklich komplett auf eigener Infrastruktur inzwischen solche Systeme auf. Und das kann man sehr, sehr gut inzwischen flexibel machen, sodass ich auch das System quasi, ich sag mal, agnostisch baue.
Ja.
Und dann gucke ich, wo bekomme ich denn jetzt die Hardware her? Welche Grafikkarten benutze ich? Miete ich mir die bei Microsoft an? Oder mache ich es vielleicht sogar dynamisch? Ne? Ich gebe einen Prompt rein, ich lasse das mal analysieren, ne? Und ich gucke, sind da jetzt sensible Infos drin, und je nachdem kann ich es auf meinen eigenen Grafikkarten verarbeiten mit einem lokalen Modell oder kann es vielleicht auch bei einem der Cloud-Anbieter verarbeiten. Da geht inzwischen tatsächlich relativ viel, und das ist auch einer der schönsten, finde ich, Nebeneffekte von dem, sage ich mal, GenAI-Hype, ist, dass wir sehr viel über die letzten 3-4 Jahre halt dieses Ökosystem aufgebaut haben. Mhm. Es gibt so viele Lösungen, allein im Open-Source-Bereich, also wenn man sich mal anguckt, was da auf GitHub inzwischen für Projekte zum Beispiel rum sind, oder sowas wie das Haystack-Framework, was ich zum Beispiel auch sehr ein sehr cooles Projekt finde, da gibt es inzwischen wirklich viele coole Lösungen, die einem einfach auch die Projektarbeit leichter machen, sodass man eben leichter da zum Ziel kommt. Und das, genau, das würde ich mich auch da anschließen. Das geht tatsächlich inzwischen besser, als man denkt.
Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also mein Empfinden über die letzten 3,5 Jahre ist, dass wir endlich wieder dahin kommen, so eine gewisse Entscheidungsfreiheit reinzurennen. Ja, also toolunabhängig. Und das finde ich eigentlich entscheidend.
Ja.
Ja, weil das bedeutet auch Souveränität. Ich danke euch allen.
Danke dir.
Für die letzte halbe Stunde. Ich glaube, wir könnten stundenlang in dieses Thema immer tiefer reinstellen. Wer noch Fragen hat, kann diese an euch direkt stellen. Man findet euch auch auf LinkedIn. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Ich finde es großartig, dass es so Menschen wie euch gibt, die quasi voranschreiten auf diesem Weg dahin, wo wir hin müssen. Und vielen Dank.
Ja, danke, dass du uns in diesem schönen Studio begrüßt hast. Ja. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.